SWR 2 Forum.
Siegen um jeden Preis. Wie sinnvoll sind Musikwettbewerbe? Am Mikrofon ist Hans-Jürgen Mende. Wettbewerbe sind für Pferde, nicht für Künstler, hat Béla Bartók gesagt. Vielleicht war es auch Maurice Ravel oder Leonard Bernstein. Ganz genau weiß man ja nie. Die Quellen für Zitate liegen häufig im Dunkeln. Der Spruch aber ändert nichts an der Tatsache, dass es auch in der Kunst, besonders der musikalischen, ein Bedürfnis nach Wettbewerb gibt. Wie sonst wären die oft ja hochdotierten Veranstaltungen zu erklären, in denen sich Sänger und Instrumentalisten miteinander messen. Und jedes Jahr kommen neue Preise, neue Wettbewerbe dazu. Aber dient das wirklich der Kunst oder werden auch andere Interessen verfolgt? Es diskutieren Irene Schwall, Projektleiterin des Deutschen Musikwettbewerbes beim Deutschen Musikrat in Bonn. Als Bratschistin des Minguet-Quartetts hat sie an vielen nationalen und internationalen Streichquartettwettbewerben teilgenommen. Mit dabei auch Matthias Kirschenreit, Pianist, Festivalleiter und Professor für Klavier an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Und er hat nicht nur selbst sehr erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen, sondern hat natürlich unter seinen Schülern und Studenten Teilnehmer von Wettbewerben. Und Manuel Brug, Theater- und Musikwissenschaftler, heute Musikjournalist und Kritiker für Radio und Zeitung, insbesondere für die Welt. Vielen Dank, dass Sie teilnehmen an dieser Diskussion. Die Runde beginne ich einfach mal mit der Frage, wer hat denn Erfahrung als Teilnehmer von Musikwettbewerben von Ihnen?
Zum Glück nicht. Es gibt ja noch keine Schreibwettbewerbe. Also insofern, es gibt natürlich Poetry Slams und sowas, aber für Kritiker habe ich das bis jetzt noch nicht erlebt. Also da kommt es über die Seminare, die heute ich und auch manche Kollegen halten, nicht hinaus. Das heißt, also da bewegen wir uns doch noch in einem sehr zurückhaltenden Feld.
Ja. Vielleicht noch eine Lücke.
Ja, eben, das klingt ganz interessant.
Naja, es gibt ja kaum noch Musikkritiker und Musikkritikerstellen. Insofern frage ich mich, das ist ja oftmals auch, das ist ja sicherlich auch ein Thema, für wen gibt es eigentlich die vielen Wettbewerbe?
Ja. Frau Schwalb.
Also ich habe an vielen Wettbewerben teilgenommen. Ich habe es nicht gezählt, aber auch an manchen mehrfach. Also wenn ich zum Beispiel denke an diesen wunderbaren Streichquartett-Wettbewerb in Banff, da ist es schon allein deshalb großartig rauszufliegen, weil man dann noch da bleiben darf und in die Rocky Mountains gehen. Ich habe da viel gelernt und ich glaube, ich kann das nicht für jemand alleine bestimmen, aber fürs Ensemble ist es großartig, weil man nie so gut vorbereitet ist, weil man gemeinsam durch diesen Tunnel geht, weil man sich besser kennenlernt. Und egal wie weit man kommt, man ist einfach super gut präpariert für die nächste Zeit und hat wahnsinnig viel Repertoire parallel drauf und muss das abliefern können. Und das ist, egal wie weit man kommt, einfach sehr wertvoll, finde ich.
Herr Kirschenreit, wie war es bei Ihnen? Sie haben ja einige Wettbewerbe hinter sich gebracht.
Ich habe einige Wettbewerbe gemacht, wobei vergleichsweise muss man sagen, wirklich sehr wenig. Das hängt mit meiner etwas verrückten Vita zusammen, dass ich aufgrund meiner Kindheit in Namibia ein absoluter Spätzünder war. Aber insgesamt dürften es so 8, maximal 10 Wettbewerbe gewesen sein, inklusive einmal Jugend musiziert. Haha. Und habe da natürlich auch Erfolge gefeiert, aber auch herbe Tiefschläge, das muss man ganz klar sagen. Manchmal hat es mich in der ersten Runde gerissen oder manchmal auch im Semifinale. Und da habe ich dann schon zu knabbern gehabt. Das ging mir schon auch sehr nahe, zumal wenn ich das Gefühl hatte, gut gespielt zu haben. Und das ist natürlich immer so eine sehr, sehr subjektive Sache. Aber ich bildete mir ein, wenn ich ganz nah bei mir bin und ganz nah an der Kunst bin, so ein Bauchgefühl, so ein Gefühl von Intensität und in dem Moment, wo man spielt, wirklich etwas kreieren, dass ich dann auch Erfolg habe. Und der hat sich dann meistens auch eingestellt. Und es war auch einige Male so, dass ich eben dieses Spielgefühl hatte, aber dann auch von der Jury gespiegelt bekam, ja, fantastisch, aber es hat leider nicht gereicht. Und dann fragt man sich natürlich, woran liegt das?
Frau Schwalb, haben Sie sowas auch erlebt? Haben Sie sich in diesen Wettbewerben, an denen Sie teilgenommen haben, gerecht, richtig beurteilt gefühlt?
Naja, ich glaube, man darf mit dem Anspruch nicht hingehen oder man sollte nicht hingehen mit gerecht und richtig. Also ich habe es dann spätestens auch deutlich gespürt, in dem Moment, wo man selber anfängt, in Juries zu sitzen. Es ist ja einfach in ganz vielen Dingen nicht objektiv, Gott sei Dank, in der Musik. Also es gibt diese paar Parameter, aber ansonsten ist es ja, kann man sich ja trefflich immer wieder streiten, auch über die Persönlichkeiten. Und man kann einfach nicht dem anderen zum Vorwurf machen, wenn ihn ein Musiker nicht berührt und mich aber irgendwo ganz tief trifft. Ich denke, das gibt es und das muss man, mit dieser Einstellung sollte man hingehen, glaube ich. Dann wird es auch einfacher und dann wird es auch lustiger und man spielt wahrscheinlich auch besser.
Mhm. Wer von Ihnen war denn schon in Juries und ist auf der anderen Seite gewesen?
Hin und wieder bekomme ich Einladungen auch zu sehr prominenten Jurys. Zuletzt in Hamburg der Tonali-Wettbewerb. Ein außerordentlicher Wettbewerb, wo ich jetzt zum dritten Mal in der Jury war. Darüber kann ich später noch mehr erzählen. Aber ansonsten weiß ich noch mit Martha Argerich und Sergei Babajan, wir saßen als Trio zusammen in Hamamatsu in Japan vor 2 Jahren oder in Salt Lake City, Gina Bachauer und etc. etc. Ja, das sind sehr interessante Erfahrungen, muss ich gestehen. Die Wettbewerbe, an denen ich teilnahm, da kann ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass alles in Anführungsstrichen mit rechten Dingen zugegangen ist. Aber trotzdem, ich bekomme das natürlich auch von Studenten gespiegelt, was manchmal bei Wettbewerben abgeht. Da möchte ich wirklich manchmal Mäuschen spielen, welche Deals an der Hotelbar geschmiedet werden. Also ich bin hundertprozentig überzeugt, weil die Signifikanz des Lehrers, der in der Jury sitzt, in Proportion zu dem Output an Preisträgern, die dann im Finale landen, der ist einfach nicht wegzudiskutieren. Und da gibt es natürlich noch so schöne Regeln, dass der Lehrer nicht für seinen eigenen Schüler oder nicht im verwandtschaftlichen Verhältnis stehen darf, etc. Man darf sich so und so viele Monate nicht gesehen haben. Wer kontrolliert das schon?
Naja, ich meine, das ist doch ganz offensichtlich. Es ist ja nicht so unselten, dass wirklich auch die Lehrer von den Schülern, die in den Wettbewerben sind, in den Jurys sitzen.
Absolut.
Und sozusagen in keinster Weise dann aussteigen, wenn der Schüler spielt. Und ich meine, das geht ja hoch, das müssen jetzt gar nicht Wettbewerbe sein, das geht ja hoch bis in Komitees. Ich sage nur Siemens Musikpreis, da haben auch einige schon den Preis gekriegt, die dann zwar gerade mal aus dem Komitee ausgetreten sind, weil sie wissen, dass der Preis kommt irgendwie. Also das ist alles schon irgendwie, denke ich, ein sehr, sehr schwieriges Feld. Das Interessante ist für mich als Journalist, ich habe an einigen Gesangswettbewerben teilgenommen. Man ist als Journalist ja ungern da gesehen. Das merke ich immer dann sozusagen, wie die anderen Jurymitglieder da reagieren, weil die wollen natürlich gerne sozusagen im Betrieb unter sich sein. Das heißt also gerade bei Gesangswettbewerben, da hocken halt eben sehr viele Agenten auch oder eben Lehrer. Und wenn dann plötzlich so ein Fremdkörper da reinkommt, der ja im Grunde weniger eine Agenda vertritt als sie, weil ich kann mir ja wirklich ganz unbedarft ein Bild machen von dem, was ich da höre. Ich kenne die vorher nicht, weil wie gesagt, so weit steige ich ja nicht in Musikschulen oder sowas ein, dass ich da schon beginnend blühende Talente zu hören bekomme. Da weist mich auch zum Glück, muss ich sagen, keiner drauf hin, weil sozusagen, wann soll ich anfangen, mich öffentlich mit solchen Figuren zu beschäftigen? Und das habe ich dann doch immer deutlich zu spüren bekommen. Da ist man eigentlich eher ungern gesehen, die möchten unter sich bleiben und ich muss auch gestehen, oft trauen sie einem auch gar nicht zu, dass man selber auch eine gewisse Kompetenz hat. Also sozusagen, wie gesagt, da igelt sich der Betrieb, der dann gerne hinterher natürlich die Kritik hat, doch sehr ein. Aber ich kann vielleicht noch dazu sagen, ich bin doch jetzt ganz stolz, ich darf jetzt eine der höchsten Preisgelder mitvergeben. Ich bin nämlich jetzt berufen worden in die Jury, die neu formierten Jury des Birgit Nilsson Musikpreises. Da geht es immerhin um $1 Million.
Auweia.
Die ich leider nicht umleiten kann.
Auweia. Ja.
Aber das sollten wir vielleicht auch nicht verallgemeinern, weil ich gerade finde, also auch in der Besetzung der Jurys, die ich beim Deutschen Musikwettbewerb besetzen kann, dass es eben gerade wichtig ist, dass Leute wie Sie, Herr Bruck, oder so in den Jurys sitzen, wie Agenten, eben die vollkommen erstmal unbefangen da reinkommen und nicht wissen, der studiert hier und da und die das auch nicht interessiert, wo jemand studiert, und wo das einfach mal kein Thema ist.
Jetzt ist vielleicht auch noch dazu gesagt, im Grunde eigentlich auch sozusagen, es wäre sehr gut, wenn die das öfters machen. Also ich war eben einmal zum Beispiel eben beim Bundeswettbewerb Gesang auch in der Jury, weil wir haben als Kritiker ja wahnsinnig selten die Gelegenheit, so ganz ungeformte Talente zu hören. Und es ist wahnsinnig spannend, quasi in dem Moment das einfach mal sozusagen, um wieder die eigenen Instrumentarien auch zu formen und zu sensibilisieren, das zu hören. Und ehrlich gesagt, im Austausch, also sozusagen, wenn die anderen Juroren bereit dazu sind, ich kann nur sozusagen die Veranstalter ermuntern, auch Journalisten damit reinzunehmen, weil sozusagen es profitieren im Grunde alle davon.
Also für die Jury ist es eine schöne Erfahrung in aller Regel. Wie sieht es aber für die Teilnehmer aus? Darüber wollen wir ja sprechen, auch in dieser Runde. Vielleicht kurz nochmal der Deutsche Musikwettbewerb, Frau Schwalb, da sind Sie Projektleiterin, der richtet sich an Deutsche. Macht das denn Sinn, denn die Musikwelt selbst ist ja international?
Ja, also es macht insofern Sinn, finde ich, als der Wettbewerb gegründet worden ist vor 47 Jahren in genau dieser Absicht und dem Sehen dessen, dass sehr wenig Deutsche in den internationalen Wettbewerben eine Rolle spielen, geschweige denn das Finale erreichen oder gewinnen. Das war der Gründungsgrund dieses Wettbewerbes. Wir können uns Gott sei Dank inzwischen natürlich auch viel mehr öffnen. Also wir können Ausländer zulassen, wenn sie eine gewisse Zeit von Jahren schon in Deutschland leben. Grundsätzlich ist es einfach immer ein bisschen, ob man es will oder nicht, sind die deutschen Steuergelder, die es finanzieren. Und da gibt es einfach gewisse Grenzen und Vorgaben derer, die uns das Geld geben.
Wenn man so an die Musikhochschulen geht, an die schwarzen Bretter, da hat man das Gefühl, es gibt unzählige Wettbewerbe und es gibt ein deutsches Musikinformationszentrum des Deutschen Musikrates. Da gibt es eine Liste im Internet und da sind 629 Wettbewerbe aufgeführt weltweit, allein in Deutschland 365. Stimmt der Eindruck, dass es mehr und mehr werden?
Ich denke ganz bestimmt.
Es scheint offenbar, also dafür immer doch Sponsorgeld locker gemacht werden zu können, weil klar, man sonst sich dann auch irgendwie im Licht eines Preisträgers, der vielleicht sogar berühmt wird, natürlich in den seltensten Fällen, das muss man dazu sagen, bei dieser Fülle von Wettbewerben, aber ich meine, die meisten Hochschulen sind ja inzwischen auch dazu angesetzt, Drittmittel einzutreiben, dann ist natürlich so ein Wettbewerb immer irgendwie auch, denke ich, so ein glamouröser Moment, wo man dann vielleicht für andere weniger strahlende Dinge dann auch noch Geld abzwacken kann bei denen, dass das komischerweise eben Wettbewerbe wirklich eine wahnsinnige Steigerung erleben.
Aber es ist ja auch so, schauen Sie sich mal an, in der TV-Landschaft, diese Castingshows, ne? Egal ob das jetzt beim Kochen oder bei der Mode oder The Voice Kids oder was auch immer ist, das hat wirklich einen gewissen Adrenalinpegel für alle Beteiligten. Und so ist es eigentlich beim Wettbewerb auch. Ich denke zum Beispiel an diesen Film, das war jetzt nur kein Wettbewerb, aber Rhythm Is It, ne? Mit Simon Rattle, dieser grandiose Film, wo dann Sacre du Printemps vertanzt wird und es geht alles auf ein Finale, auf den Konzertmoment und hier geht auch alles sozusagen in die Finalrunde und dann die Preisvergabe, alles spitzt sich so zu. Diese Aufregung, dieses Excitement ist, glaube ich, für alle Beteiligten da. Eben, und wie Sie sagen, Herr Brug, wenn dann auch noch irgendwie ein bisschen was Glamouröses für den Ort, für den Organisatoren oder was auch immer abfällt und vielleicht man wirklich ein tolles Talent findet, ist ja gut. Aber das scheint auch ein Zeitgeist zu sein, glaube ich, dieser Wettbewerb.
Ja, wobei man sagen muss, es ist im Fernsehen natürlich dramaturgisch aufgerüscht alles. Also da wird natürlich. Einerseits sozusagen, die Jurys sind natürlich viel polemischer, als sie das in Gesangs- oder in sonstigen Wettbewerben, denke ich, meistens jedenfalls sind. Und es wird natürlich auch von den Genres da für eine viel größere Abwechslung gesorgt. Das muss ja fernsehgerecht sein als in einem Gesangswettbewerb. Also ich kann mich erinnern an diese ganzen Vorrunden, soweit man da eben auch schon beteiligt ist. Das ist ein elendes Sitzen, weil entweder sind ja die Musikstücke vorgegeben, das heißt, man hört andauernd dasselbe. Oder sozusagen, es gibt einfach auch Stücke, die sich eben nicht als gut erwiesen haben für Wettbewerbe, weil da in kurzer Zeit irgendwie Koloraturfähigkeit oder Schnelligkeit am Klavier oder irgendetwas vorgeführt werden kann. Klar. Und das wird natürlich auch für die Jury teilweise elend langweilig. Und die können eher froh sein, dass da kein Publikum dabei ist.
Also das ist ein ganz interessanter Aspekt. Das habe ich in Hamamatsu erlitten, in Anführungsstrichen. Wirklich fantastisches Niveau. Aus über 400 Bewerbern wurden knapp 80 ausgewählt, um in der Endrunde sich in Japan zu präsentieren. Okay, erste Runde 25 Minuten, ein zeitgenössisches Pflichtstück, ein Auftragswerk war inkludiert und ansonsten ziemlich freie Repertoirewahl. Und Sie haben es angedeutet, dass es immer wieder die gleichen Sachen und gerade wir Pianisten, alle spielen dann Islamai von Balakirev oder spielen La Valse von Ravel oder die Paganini-Variation von Brahms. Also sehr zirzensisch orientierte Musik, die man natürlich auch grandios spielen kann. Ich will gar nicht diese Qualität der Musik in Abrede stellen, aber dass man mit einem Schubert, mit einem poetischen Schumann, vielleicht mit einer originellen Mozart-Sonate oder mit einem Bach, ja, mit sogenannten Basics auch reüssiert, das trauen sich die wenigsten. Und das finde ich erbärmlich, gerade für uns Pianisten, wo wir so ein reichhaltiges Repertoire haben.
Es gibt also auch ein Leiden der Jury, vor allem in den Vorrunden.
Natürlich, wenn sie dann irgendwie 70 Mal ähnliche Stücke hören, ist das wirklich langweilig. Zumal, wenn man weiß, was es alles an reichhaltiger Literatur gibt. Und ich weiß, dass wir da in der Jurypause hatte plötzlich ein Kollege den Laptop aufgeklappt und Karl Philipp Emanuel Bach gespielt. Und wir hatten plötzlich alle solche Ohren, sagte, wenn einer sowas spielen würde, würde er wirklich herausstechen, auch schon aufgrund der Repertoirewahl.
Sehe ich aber auch als Aufgabe derer, die die Wettbewerbe gestalten. Also natürlich, das ist zum Beispiel was wir jetzt versuchen seit ein paar Jahren und wo wir im Moment noch relativ grandios scheitern, dass wir eine Runde machen, die heißt einfach Carte Blanche und im Grunde kann jeder tun, was er will.
Das Problem ist,
es tut sich so wenig.
Das ist
viel Arbeit.
Gerade wenn diese Carte Blanche angeboten wird, wie jetzt in Hamamatsu, hören wir dann und dann sind, sagen wir mal, 10 Minuten zur Verfügung, dann ich kann Ihnen die Stücke aufzählen. Und so weiter.
Frau Schall, geben Sie beim Deutschen Musikwettbewerb Stücke vor, die gespielt werden müssen?
Wir geben Repertoire vor, aber keine Pflichtstücke, ganz bewusst nicht. Eben auch, weil wir glauben, dass es weder für die Teilnehmer noch für die Jury irgendwie besonders wertvoll und unterhaltsam ist. Und machen eben die dritte Runde inzwischen ganz frei, versuchen das. Die können singen, tanzen, spielen, was immer sie wollen. Die kriegen eine Nebelmaschine, wenn sie das wollen. Und wir warten und hoffen jedes Jahr auf einerseits Karl Philipp Emanuel Bach, aber auch andererseits auf wirklich Dinge, die uns irgendwie inspirieren und überraschen. Und da tut sich noch nicht so viel, aber das ist eine Aufgabe unbedingt.
Frau Schwalb, Kompliment. Ich lese ja immer das Programm auch vom Deutschen Musikwettbewerb, war ja selbst auch aktiv dabei und hatte das Glück, den Preis auch zu kriegen. Sie haben dann solche in einzelnen Kategorien, dass Komponisten wie Hindemith, Reger, Janacek, ja, Bartok, ja, die sonst einfach rechts überholt werden, ja, dass die einfach gefordert werden. Und auch natürlich der Kanon. Ich finde, an einer klassischen Sonate beispielsweise geht kein Weg dran vorbei.
So ist es, ne? Ja.
Ja, ja, es ist halt immer im Grunde so ein Balanceakt. Aber ich gestehe in Jurys, es ist immer schon ein Aufatmen, wenn einer wirklich mal was singt, wo man sagt, ach, wie originell. Also der hat dann absolut, im Grunde immer schon Pluspunkte und man ist dann fast schon geneigt, vielleicht über manche technische Unfertigkeit oder sowas hinwegzusehen, wo man bei anderen natürlich viel gnadenloser ist, die überhaupt keine Originalität besitzen. Da reduziert sich's. Und das ist natürlich im Grunde ja auch immer dieser große Vorurteil bei Wettbewerben. Es kommen nur die durch, die sozusagen technisch perfekt sind, die kleinen Maschinchen. Und dann sind wir auch gleich wieder bei den Asiaten, was natürlich alles Vorurteile sind. Also heute gibt es das eine wie das andere im Grunde in allen Nationen. Aber so ein gewisser Wettbewerbstyp, der ist halt leider immer noch da. Und es gibt natürlich Leute, die professionell und viel in Jury sitzen, die kennen dann natürlich ihre Pappenheimer, weil es gibt natürlich auch Leute, die es darauf anlegen, irgendwie, dass sie beim 40. Wettbewerb dann halt eben doch mal einen Preis mitnehmen auch. Beziehungsweise es gibt auch einige, glaube ich, die wirklich eine gewisse Zeit von den Preisgeldern auch als, sage ich mal, wenn sie unter den ersten 10 sind, leben.
Ja, das ist zu einem Sport geworden. Und ich kenne viele, also gerade bei Pianisten, die also jährlich, ich weiß nicht, 5 bis 7 Wettbewerbe machen und man kann sich ja den Jahresplan richtig danach ausrichten und das Repertoire steht alles im Internet. Es gibt ja für uns Pianisten diese wunderbare Arling Agerich Foundation, wo dann die ganzen Klavierwettbewerbe weltweit aufgelistet sind. Und da machen sich vielen Sport draus. Ich meine, die Frage ist, was kommt danach? Sie sagen völlig zu Recht, man lebt auch eine Zeit lang von den Preisgeldern, sonnt sich in dem Glanze, aber im nächsten Jahr kommt schon der nächste Preisträger und was dann?
Lassen Sie uns, Herr Kirschner, das noch ein bisschen nach hinten schieben. Ich habe diese große Zahl von Wettbewerben genannt, weil ich mich gefragt habe, wie entscheidet auch in einer Empfehlung der Klavierprofessor seinem Studenten, der sagt, da gibt es einen neuen Wettbewerb, soll ich da mitmachen? Also gibt es Kriterien, nach denen man entscheiden kann, es lohnt sich mitzumachen oder auch nicht?
Soll ich die Wahrheit sagen?
Ja, bitte. Dafür sind wir hier.
Man studiert das Repertoire. Ich denke mal, das ist das Wichtigste. Termin, Ort. Ist es ein Ort, der gut erreichbar ist? Ist es vielleicht sogar ein schöner Ort? Italien strotzt ja so von Klavierwettbewerben. Ort, Repertoire. Und jetzt kommt's. Wenn möglich, guckt man, wer sitzt in der Jury?
Klar.
Wer sitzt in der Jury? Und das ist ein Kreis weltweit, also zumal die ganz großen internationalen, ich rede jetzt von den Klavierwettbewerben, allen voran natürlich Warschau und Moskau, der jetzt gerade stattfand, Brüssel und dann gibt es natürlich Gesa Ander und Leeds und Santander und Bozen natürlich. Und da findet man immer wieder einen ähnlichen Kreis von Juroren. Und dann ist es ganz klar, man weiß, aha, der oder die protegiert seine Leute, der vielleicht nicht. Da ist vielleicht, und ganz toll, Herr Brug, ich wünschte mir auch mehr Independence, also Journalisten oder sagen wir mal Dirigenten oder Veranstalter, wie auch immer, Intendanten in der Jury.
Die müssen ja am Schluss sozusagen wirklich, die Leute verkaufen.
Auch, machen wir uns nichts vor. Jeder, wenn er antritt, eine Musikkarriere anzustreben, vielleicht haben viele den Traum, Solist zu werden oder in ein tolles Orchester zu gehen. Okay. Viele haben auch den Traum, eine pädagogische Laufbahn zu machen. Aber vielleicht ist das auch für viele Plan B, ich weiß es nicht. Aber man akzeptiert das im Laufe der Jahrzehnte und ist natürlich wahnsinnig dankbar, gerade wie Pianisten, wenn man eine feste Stelle hat, großartig. Okay. Aber wie befriedige ich mein Ego? Und man kann ja auch mit im hohen Alter noch in der Jury sitzen. Das ist ja eine ganz wunderbare Sache. Das hört ja nicht mit 65 auf. Aber man kann sich ganz viel Ego-Befriedigung durch den Erfolg seiner Studenten einfach einheimsen Und viele Studenten, das ist einfach auch so, ich habe das jetzt letztes Jahr in Japan erlebt, da wollte ein Student unbedingt bei mir studieren und seine Lehrer von der Gedai, von der ersten Hochschule in Japan, haben gesagt, nein, geh ans Mozarteum nach Salzburg, da ist der und der, du musst Wettbewerbe gewinnen, Punkt aus. Das ist auch die Realität. Und ich will gar nicht sagen, dass das jetzt schwächere Künstler sind, aber es wird sehr danach auch geschaut, wer kann mir wo irgendwie helfen und mich bei Wettbewerben protegieren. Das sehe ich ganz klar an.
Wird ja auch wahrscheinlich immer schlimmer, weil es gibt, das sagen ja die Zahlen, es gibt nach wie vor immer mehr Leute und gerade dadurch, dass in Asien natürlich auch immer mehr Leute Zugang dazu haben, die ganz studieren, genau. Die Wettbewerbe natürlich machen wollen, die am Schluss Jobs haben wollen, die es alle nicht gibt, und dann ist der Kampf gerade in den Wettbewerben, weil das ist ja so eine der wenigen Fenster, wo man zumindest mal für eine kurze Zeit eine Berühmtheit und damit vielleicht auch die Aufmerksamkeit eben des Geschäfts, das ja dann doch eben danach kommen muss, von Agenten, eben vielleicht auch eben von Journalisten gewinnen kann. Mhm. Es funktioniert ja immer noch manchmal so, aber sehr oft eben auch nicht. Aber was für eine Möglichkeit haben die? Also die Ochsentour bei Agenturen vorzuspielen, das wird ja kaum gemacht. Also und dass ein Talent quasi schon so groß ist, dass es einfach ohne Wettbewerbe irgendwo hinkommt, das ist halt leider auch immer seltener geworden.
Da darf ich nochmal diesen Satz, Wettbewerbe sind für Pferde, nicht für Künstler, Bela Bartok, Ravel oder Bernstein, man weiß es nicht ganz genau. Das zielt ja darauf, dass eben anders als im Sport man künstlerische Leistung eben nicht in Zentimeter oder Sekunden messen kann. Ist das nicht eigentlich das Grundproblem, dass man sich die Frage stellen muss, gibt es verlässliche Kriterien für künstlerische Leistung? Wie kann man vergleichen? Ich meine, diese Frage, Herr Bruck, stellt sich ja sicherlich ein Kritiker ebenfalls.
Naja, und das ist natürlich auch das Interessante, wenn man in Wettbewerben sitzt, man sieht ja auch dann, das eine ist natürlich Leistung und Können, das da gefragt ist und das jemand bringt oder auch nicht. Und das andere ist natürlich dann eben auch, was aber für eine spätere Karriere genauso wichtig ist, wie ich eben in so einer Stresssituation eben antrete. Und da habe ich natürlich dann eben doch die Leute, die diesen Stresssituationen sehr gut gewachsen sind, die da über sich hinaus wachsen, aber die dann eben im Grunde vielleicht doch nicht so viel künstlerisch zu sagen haben, dass es mich dann im Laufe einer Karriere interessiert. Das habe ich eben immer wieder, dass Leute das sehr gut fokussieren können. Ich will das jetzt auch gar nicht in Abrede stellen. Die kriegen es vielleicht in dem Moment auch wirklich hin, Künstlertum und Technik auf einen Moment zu bringen. Aber die Frage ist eben, kommt dann auch auf Dauer so viel? Oder ist es bei anderen, die vielleicht da eine gewisse Fragilität haben und sich da schwer tun, das dann in dem Moment zu fokussieren, die vielleicht auch noch nicht ganz die Reife haben, aber die auf längere Sicht dann eben doch auch dem Publikum viel mehr zu sagen haben. Und das Interessante ist ja doch, man sieht dann zum Beispiel, ich meine, zwei der berühmtesten heutigen jungen Pianisten, also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber so viel ich weiß, hat weder Igor Levit irgendeinen bedeutenden Wettbewerb gewonnen, noch Daniel Trifonov irgendeinen bedeutenden.
Trifonov schon. Ja, Trifonov auf jeden Fall, der war Tschaikowski-Wettbewerb.
War der sogar im Tschaikowski?
Okay, ja, ja, und, aber er wurde beim Chopin-Wettbewerb nur in Anführungsstrichen Dritter.
Aber zumindest sind beides Pianisten, die eben nicht sozusagen als Wettbewerbsgewinner Karriere gemacht haben, sondern das ging dann doch über andere Wege.
Da Sie Trifonov genannt haben, ich finde, das ist für mich einer der Glücks, also ich kann nur für mich persönlich sprechen, ich verehre ihn wahnsinnig, ich finde ihn großartig und ich liebe sein Spiel und seine Kunst, und da kommt ein Wettbewerbsgewinner mit einem großartigen Künstler zusammen. Und Igor schätze ich auch wahnsinnig, aber tatsächlich, Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, er ist jetzt nicht unbedingt von einem großen Wettbewerb ausgezeichnet worden.
Nee, Igor hat zum Beispiel den Telekom-Wettbewerb gemacht, und da wissen wir alle, wir hatten eben das Thema Salzburg, da gibt es eben, der hat seine eigenen Gesetze und den hat er nicht gewonnen. Also das ist einfach.
Salzburg ist groß.
Ja, wir sprechen im SWR2-Forum über die Frage, Siegen um jeden Preis, wie sinnvoll sind Musikwettbewerbe? Frau Schwalb, ich habe so einen Bewertungsbogen gefunden. Da sind 10 Punkte, die wohl ganz berühmt sind bei Musikwettbewerben drauf. Mhm. Intonation, Stimmung, technische Ausführung, Tempo, Agogik, Stilempfinden, all diese Dinge. Ist das so, dass man beim Deutschen Musikwettbewerb, dessen Projektleiterin Sie ja sind, mit solchen Bögen arbeitet? Ist das üblich in Wettbewerben?
Ob es üblich ist, weiß ich nicht. Ich fürchte es fast. Also bei mir gibt es keinerlei Bögen. Da kann wirklich jeder und soll auch ein Muster finden, wie er das für richtig hält. Ich merke immer wieder, dass die Juroren kommen und sagen, ja, wie stellst du es dir denn vor und wonach sollen wir denn gehen? Und wir einfach wirklich versuchen und sagen, ihr seid selber groß. Also findet eure Kriterien, findet euren Weg. Und ich bin heilfroh, wir hatten es eben mit den Preisen, dass ich für einen Förderwettbewerb wirklich verantwortlich bin, wo wir uns leisten können, erstens nicht ersten, zweiten, dritten Preis zu haben, sondern nur den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs. Das heißt, wir können mehrere auszeichnen, auch mit demselben Preis, in derselben Kategorie. Und wir können vielen, eben wie Herr Brux eben ansprach, die vielleicht technisch noch nicht so perfekt sind, aber Persönlichkeiten, die faszinieren und die überzeugen, die mit Stipendien auszeichnen und sie auch auf diese Weise fördern. Und das finde ich das Entscheidende, dass man die verschiedenen Typen auch denen gerecht werden kann in so einem Wettbewerb.
Ja, vielleicht müsste man ja vorher klären, wie wertet man Handwerk und wie viel Prozent wird Kunst oder Ausstrahlung, also die künstlerische Leistung. Gibt es solche Absprachen in Jurys vor Wettbewerben?
Naja, also bei uns ist es so, es gibt einfach 4 Runden und die ersten beiden Runden werden von sogenannten Fachjurys gemacht und da erwarten wir insgesamt, dass die sozusagen das Handwerk abchecken, in Anführungsstrichen. Und ab der dritten Runde findet sich es bei uns in einer Gesamtjury, das heißt alle Fachjurys sitzen zusammen und dann geht es wirklich um die Persönlichkeit und dann geht es eigentlich nicht mehr um Fingersätze und Intonation, gehen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ich verstehe genau, was Sie meinen, aber irgendwie sträuben sich bei mir so ein bisschen die Nackenhaare, wenn ich diese strikte Trennung, jetzt gucken wir erstmal, ob mal jemand eine Chopin-Etüde fehlerfrei spielen kann. Und das ist doch gerade in der Musik, um die es uns geht, ja, kann man die Kategorien nicht so trennen. Und es geht ja wirklich um die Persönlichkeit. Ja, und wenn jetzt jemand völlig dilettantisch da irgendwie auch in der Chopin-Etüde versagt, dann gehört er auch nicht in die zweite Runde. Das ist völlig klar. Und wenn er vielleicht hinreißend ein Brahms-Intermezzo spielt, dann ist das vielleicht aber nicht das richtige Forum, so einen Wettbewerb mitzumachen. Mhm. Also ich sträube mich immer so ein bisschen dagegen, aber es ist meine persönliche Meinung, dass man Ausdruck und Handwerk, Kunst und Handwerk, das ist alles eine Einheit. Und ja, im Idealfall ist das eine charismatische Persönlichkeit, die brennt. Dieses Brennen, das möchte ich hören und das vermisse ich bei allzu viel, wenn ich das so sagen darf, politisch korrektem Spiel, die alle fehlerfrei, Islamai, ich komme immer wieder daraufhin zurück, und nicht hart spielen und auch in mäßigem Tempo spielen, aber wo auch keiner irgendwie, sagen wir mal, den Moment so kreiert, dass man aufhorcht, dass ein bleibender Eindruck hinterlassen wird.
Aber bei dem einen brennt es dann vielleicht und bei dem anderen eben nicht, das macht dir die Sache dann in der Jury auch so schwer.
Genau, damit muss man leben, das ist wie sie Frau Schwalb eingangs gesagt haben, der eine ist zu Tränen gerührt und der andere sagt, nee, so kannst du das nicht spielen.
Wobei, was ich ganz interessant finde, bei Gesangswettbewerben, da kommt ja dann noch wirklich ganz stark einfach auch die Optik hinzu. Das ist sicherlich jetzt bei Geige oder Cello oder Klavier, da steht das ein bisschen hinten an. Da geht es wirklich um andere Sachen, aber gerade bei, ich meine, sag mal so, ein Gesangswettbewerb ist ja da, der Mensch soll ja hinterher eine Karriere haben. Mhm. Also es hat ja keinen Sinn, jetzt nur irgendwie wunderbarste Musikalität und eine schöne Stimme auszuzeichnen. Mhm. Wenn da eben, was weiß ich, eine Koloratursopranistin steht und die ist mit Verlaub gesagt ein Nilpferd, dann sagen von vornherein die ganzen Agenten oder sowas, die da drin sitzen, die kann doch so schön singen, das ist mir wurscht, die kriege ich nirgendwo unter. Also da ist natürlich auch der optische Druck und wie verkaufe ich mich, um auch mal dieses Wort irgendwie in den Mund zu nehmen, doch sicherlich noch viel stärker als bei Instrumentalisten. Das heißt, da wird auch unter Umständen dann die mit der dünneren Stimme, die aber eben auch optisch dünner ist und sich vielleicht auch rollengerechter verkaufen kann, eher genommen als jetzt, da bin ich jetzt auch ganz böse, der 120. Koreaner, der mit etwas ausdruckslosem Gesicht dasteht und seine Sache runtersingt.
Wobei Sie als Journalist sicherlich auch diese Mappen bekommen für neu entdeckte Stars. Und da ist auch im Instrumentalbereich feststellbar, dass die meisten, die da sehr gefördert werden, auch, sagen wir mal, optisch sehr ansprechend sind. Das scheint auch eine große Rolle zu spielen.
Es spielt immer größer eine Rolle, aber ich würde mal sagen, ich denke, bei Wettbewerben, also in den Jurys selber, spielt es da jetzt sicherlich, glaube ich, noch nicht die ganz große Rolle, ob die eine jetzt mehr Pickel hat als die andere. Also das ist, denke ich, dann sozusagen eine Schallplattenverkaufe. Und natürlich, das ist ja dann sozusagen der nächste Schritt in der Verwertungskette. Was fängt man mit diesen Leuten dann an? Wie kann ich sie dann eben sozusagen für eine Karriere auch zurecht smoothen, um zu gucken, in welche Lücke passt die mir denn gerade rein. Ne? Wir brauchen gerade mal wieder jetzt vielleicht einen farbigen Instrumentalartisten, wir brauchen nach den vielen Frauen mal wieder einen männlichen Geiger. Also das sind natürlich auch Entscheidungen, die da ganz nichts mit Qualität zu tun haben, teilweise eben, warum dann wer dann irgendwie Verträge kriegt heute noch.
Oder das nicht. Sind absolut Marketingstrategien und ich finde, das ist wahnsinnig gefährlich, weil wir unsere Konzentration, die Antennen alle nach außen fahren, was wird gefragt? Wenn wir auch versuchen, es den Leuten recht zu machen, das sage ich meinen Studenten auch. Guck mal, du hast da eine Jury von, sagen wir mal, 7 oder manchmal beim großen Wettbewerb 13 Leuten oder 17 Leuten. Und der eine will es so hören, der andere will es so hören. Der Russe hat eher den Geschmack, der Koreaner, der Franzose will Debussy so hören, der Brite will Elgar so hören und so weiter. Du kommst ja in die vollkommene Prostitution, wenn du es allen recht machen willst. Das geht nicht. Bleibe dir treu und versuche, deine Kunst zu finden. Das muss doch das Credo sein. Und im Idealfall ist es einfach so stark, dass tatsächlich ein Agent, ein Label auf einen aufmerksam wird. Aber ich gebe Ihnen auch 120%ig recht. Das sind meine künstlerischen Ideale, die ich jetzt gerade formuliert habe. Aber wenn ich sarkastisch drauf bin, dann sage ich meinen Studenten, spiel wenig falsche Töne und versuch gut auszusehen. Und dann sagen die, Herr Kirschner, das meinen Sie doch nicht ernst. Natürlich meine ich das nicht ernst, aber trotzdem ist ein Minimum an Wahrheit dran. Ein
bisschen ernst doch.
Ja. Wobei man sagen muss, es ist ja dann doch immer so, das lernen ja auch dann sozusagen die Geschichte, es ist dann manchmal eben doch gerade der schräge Außenseiter, der dann sozusagen vielleicht auch gar nicht den ersten Preis kriegt, ja, aber der dann doch die Karriere macht. Natürlich. Siehe zum Beispiel dieser Lukas de Barck.
Lukas de Barck zum Beispiel.
Ausgerechnet im strengsten, einem der strengsten Wettbewerbe irgendwie kommt der da rein. Die Geschichte sagt, er hat noch nicht mal ein ordentliches Klavier gehabt. Vorher hat zum ersten Mal überhaupt mit Orchester da gespielt und was dann so
ob
natürlich
so
da gestrickt
ganz,
wird.
Ob die Story aber, so ganz wahr
aber ist. Immerhin, er hat ja doch in irgendeiner Weise sowohl die Juroren überzeugt, dass sie ihn nicht rausgeschmissen haben und zum Zweiten dann eben sämtliche Publikumspreise und alles abgeräumt. Ja, ja. Und damit war dann lustigerweise eben dann doch für eine Plattenfirma die Geschichte da. Mhm. Und er hat sich ja auch bewährt. Das Interessante ist, er ist nicht verschwunden, es ist sozusagen nicht bei der Story geblieben. Ich bin da inzwischen auch als Journalist wahnsinnig allergisch, wenn ich immer zu hören bekomme, irgendwie was der alles erstmal zu überwinden hatte, um Künstler zu werden. Wo ich mir denke, das interessiert mich ja eigentlich gar nicht. Ich muss dann doch mit dem Produkt klar kommen. Aber ich muss sagen, der hat sich bis jetzt, und er hat vor allem auch dem Druck standgehalten, weil selbst wenn das alles da ist, er muss ja dann eben mit dem, was auf ihn einströmt, klarkommen. Und das scheint gelungen zu sein.
So ein paar Siegertypen haben wir jetzt schon genannt oder Menschen, die sich durchgesetzt haben in Wettbewerben. Gibt es auch welche, die echte Wettbewerbsversager sind, weil ihnen die Situation einfach unangenehm ist und sie dennoch große Karrieren gemacht haben?
Da gibt es, glaube ich, ganz viele. Aber das Interessante ist ja auch, es gibt natürlich auch die berühmten zweiten oder dritten Preise nur gewonnen haben und dann die großen Karrieren gemacht haben. Siehe Ivo Pogorelic, das war so sicherlich eine der spektakulärsten, wie Martha Argerich damals aus der Jury ausgetreten ist. Das hat es immer wieder gegeben. Umgekehrt, ich habe ja auch gerade beim Chopin-Wettbewerb, wenn ich mir den Raphael Blechertz angucke, das ist ja eigentlich ein ganz zurückhaltender, sanfter, überhaupt nicht sich verkaufen wollender Pianist. Ist,
sehr ernsthaft,
sehr klug, also wirklich im Grunde das totale Gegenteil dessen heute, die sich erklären können, die zu allem was sagen können, die immer sozusagen mit einem Programm ankommen, der setzt sich hin und macht einfach nur Musik. Und auch das geht selbst in so einem strengen, gut, der hatte sicherlich diesen Vorteil, dass er irgendwie polnisch war und ich glaube der erste Pole, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, nicht mindestens seit Zimmermann, genau, der den gewonnen hat. Also insofern, der hatte da sicherlich einen kleinen Bonus, aber auch der ist dem gerecht geworden und der macht jetzt vielleicht nicht die allerspektakulärste, aber macht eine sehr solide, schöne Karriere und zum Glück, die Grammophon hat ihm bis heute auch die Treue gehalten und obwohl er bestimmt nicht jemand ist, der irgendwie groß auf Verkaufe aus ist.
Es geht natürlich auch Karriere ohne Wettbewerb. Ich denke, wir wissen es von vielen nicht. Also wir wissen wahrscheinlich von vielen nicht, dass sie nie bei Wettbewerben irgendwie weit gekommen sind.
Also ich glaube, gerade aus der jüngeren Generation gibt es etliche, beispielsweise Live Over Ansnes, gut, das ist jetzt schon mittlere Generation, aber noch jüngere Generation, etliche auch, die jetzt auch bei Major Labels unter Vertrag sind, Sony oder Universal Deutsche Grammophon, wo ich eigentlich denke, die haben jetzt gar nicht unbedingt bei großen Wettbewerben reüssiert. Jan Lisicki oder Olga Scheps oder gut, Stadtfeld hat ja den Bach-Wettbewerb mal gewonnen. Egal.
Naja, aber da müsste man jetzt natürlich auch gerade bei Plattenfirmen über die Kriterien, warum manche verpflichtet werden. Und man sieht ja auch dann, wie lange diese Karrieren da teilweise gehen. Also ich meine, das ist jetzt ein weites
Feld.
Ein nicht sehr schönes Feld dazu reden in vielen Fällen, weil da bin ich natürlich dann immer sozusagen auch der Ansprechpartner für die. Ich muss ja gestehen, ich habe eher schon fast eine Aversion, wenn Plattenfirmen wieder ankommen, teilweise weil sie, die Grammophon hat nach wie vor so ein bisschen die interne Verpflichtung eigentlich mit dem Chopin-Wettbewerbsgewinner irgendwas zu machen. Aber nur aus dieser Gesetzmäßigkeit heraus muss ich ja noch keine Plattenkarriere ergeben. Und ich muss sagen, zum Beispiel jetzt bei dem vorletzten Gewinner, glaube ich, war dieser Koreaner. Ich bin immer schlecht mit Sun Yong Cho oder wie er jetzt heißt, sorry. da war ich wahnsinnig allergisch am Anfang, weil ich dachte, oh Gott, schon wieder ein Koreaner und Chopin-Wettbewerb, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Und ich habe mir die erste Platte auch, gebe ich zu, weil zu viel kommt, überhaupt nicht angehört. Dann habe ich den zufällig in einem Konzert dann doch gehört in Berlin und war hin und weg. Mhm. Habe da wirklich Persönlichkeit gehört, habe Entwicklung gehört. Musiker, ja. Und ganz feiner Musiker, und wie ich mich dann weiter mit ihm beschäftigt habe, natürlich auch mitgekriegt, der hat dann erstmal in Paris gelebt, um französische Musik zu studieren, lebt jetzt in Berlin. Also wo ich auch merke, da ist natürlich auch eine Natur dahinter, die sich nicht nur auf das Klavierspielen konzentriert, was wir ja gerade den Asiaten gerne vorwerfen. Also da muss ich wirklich sagen, da hat sich dann mein eigenes Vorurteil doch ins totale Gegenteil umgekehrt. Also es ist schon okay, wenn auch die Plattenfirmen mit diesem Wettbewerbsvorteil arbeiten, aber es ist im Grunde gar nicht unbedingt für die Künstler so toll, weil in der Presse dann auch gerne abgewunken wird, und weil man eben sagt, das sind so Wettbewerbstiere.
Ich glaube, es geht auch weniger um die Plattenfirmen als um wirklich Veranstalter und Agenturen. Also und dass sie einfach Konzerte kriegen, so auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es ja zunehmend so, dass Agenturen in der Jury sitzen oder aber man als Gewinner dann mindestens einen 2-jährigen Vertrag hat bei einer Agentur. Und wenn die namhaft ist, ist das natürlich für den Künstler irgendwie wahnsinnig attraktiv.
Auf jeden Fall, ja.
Zu dem Thema, was passiert nach einem erfolgreichen Wettbewerb, habe ich neulich eine Sendung gehört über Heinz Holliger, der ja seinen 80. Geburtstag hatte. Und der sagte in dieser Sendung einen, wie ich finde, sehr interessanten Satz.
So Wettbewerb gewinnen, das ist völlig äußerlich. Das hat überhaupt nichts zu tun mit einem Werdegang. Natürlich bekommt man sofort sehr viele Solokonzerte. Das ist auch eine Falle, die man fallen kann, dass man plötzlich Dinge macht, die gar nicht so wichtig sind. Also jeden Abend ein Albinoni-Konzert spielen ist jetzt nicht existenziell wichtig.
Die Gefahr sieht er, dass man sich nach einem Wettbewerb mit unwichtigen Dingen beschäftigt und kommt eigentlich gar nicht dazu, sich weiterzuentwickeln. Das heißt also, dieser Fokus, der plötzlich auf den Menschen drauf sitzt.
Ist natürlich auch ein Riesendruck, ne? Wenn man beim großen Wettbewerb rauskatapultiert wird und die ganze Welt schaut auf einen, die Presse schaut auf einen, die Labels und so weiter. Und natürlich spielt man erstmal das Repertoire, mit dem man wahrscheinlich auch den Wettbewerb gewonnen hat. Und wenn das jetzt über Jahre so perpetuiert wird und wenn das, sagen wir mal, die künstlerische Persönlichkeit, aber auch einfach die Menge und die Vielfältigkeit des Repertoires nicht breit genug aufgestellt sind, dann ist es natürlich wirklich eine Gefahr, dass man so innerlich so ein bisschen vertrocknet und sich immer wieder wiederholt und, sagen wir mal, nichts Frisches dazukommt. Insofern auch Chapeau, wenn jemand sagt, ich verlagere meinen Lebensmittelpunkt beispielsweise jetzt nach Paris, um das und das zu erlernen. Wir sind ja alle auf dem Weg und es kann ja nur ein Startschuss sein und man wird auf einen aufmerksam. Aber dann muss man was daraus machen.
Frau Schwab, Sie leiten den Deutschen Musikwettbewerb. Verfolgen Sie denn auch das, was dann später kommt? Früher, wenn der Glücksbote kam, den Lottogewinn übergeben hat, dann hat er sich mit den Leuten aufs Sofa gesetzt, hat gesagt, so, was machen wir jetzt, passen Sie auf und verhalten Sie sich so oder so. Sind Sie da auch beratend tätig bei Ihren Gewinnern und Gewinnerinnen?
Unbedingt, und zwar mehr denn je. Ich sehe darin, also ich persönlich für mich, meine Hauptaufgabe, und ich behaupte immer, bei uns geht es wirklich erst hinterher los. Also die Preisträger werden ja über Minimum 3 Jahre von uns wirklich betreut. Wir machen für die Workshops mit Trainings zum Interview, zu moderieren, zu wie pflege ich einen Veranstalter? Wie mache ich ein Konzept? Wie trete ich auf? Wie verbeuge ich mich? Alle diese Themen sind bei uns da, wenn derjenige es annimmt und es will. Und er hat die Möglichkeit zu sprechen. Er hat die Möglichkeit, mit mir zu sprechen über Dinge, wie verhandle ich Gagen und so. Sowas kann man ja alles üben und man kann drüber reden. Und das ist was für mich den Hauptreiz und auch die Hauptaufgabe dieses Wettbewerbs ausmacht.
Und da werden Sie nicht gleich von irgendwelchen Agenten verdrängt, die sagen, halt dich mal raus, das ist meine?
Doch, aber da bin ich sehr gelassen. Also weil ich einfach da auch selber behaupte, ich weiß, wie es ist, eine Karriere zu machen, und ich weiß, wie wichtig es ist, ein wirklich vernünftiges, lebendiges, großes Repertoire zu haben und es ständig zu erweitern.
Es sollte eigentlich auch Pflicht sein, irgendwie, dass Wettbewerbe sowas machen, weil im Grunde ist es ja auch so, es schmückt ja auch den Wettbewerb, wenn die Karrieren hinterher richtig beginnen und stetig sind. Genau. Also wenn sozusagen Wettbewerbe nur so kleine Technikraketen erzeugen, die dann aber nach 4-5 Jahren irgendwie sich dann doch wieder in das breite Meer des Vergessens eingereiht haben, dann ist das ja für den Wettbewerb im Grunde auch nicht so toll. Und man kann natürlich überall nachlesen, wer welchen Wettbewerb gewonnen hat. Und wenn man dann irgendwie immer sieht, es sind eigentlich dann die Dritt- oder Viert- oder die Publikumspreisplatzierten, die dann am Schluss irgendwie diejenigen sind, die dann doch die Herausragenden sind, dann sollten sich natürlich so Wettbewerbe schon auch fragen, ob sie da richtig richtig verteilen oder ob sie auch richtig betreuen hinterher. Und ich denke, das ist ja auch genau der Moment, wo Wettbewerbe sinnvoll sind, dass man sagt, ich habe da jemand, der hat das Zeug dazu und der braucht jetzt diesen Push in die Öffentlichkeit, irgendwie auch, nennen wir es ruhig, auch einen Schmiss ins kalte Wasser, das gehört ja auch dazu. Und dann muss man aber auch für den da sein, wenn er quasi wieder hochkommt und sich erstmal irgendwie die Nässe aus den Haaren schüttelt.
Mhm. Ja, so ist es.
An den Musikhochschulen lebt man ja in einer gewissen Blase. Da ist der Mitstudierende vielleicht der Maßstab jetzt in einem Wettbewerb. Plötzlich sind ganz andere da. Und wenn man jetzt da gewinnt, dann ist ja doch eine ganz andere Welt, die sich öffnet. Das kann ja auch zu einer Überforderung führen, oder?
Ja, das ist genauso. Dafür muss der Lehrer vorbereiten, wie er eben auch dafür vorbereiten muss, dass man verliert. Also auch, dass man verliert, selbst wenn man der Bessere ist. Oder dass man verliert, weil halt drei sehr gute da sind und aus irgendeinem Grund, der eben rational manchmal auch überhaupt nicht erklärbar ist, dann eben Kandidat A genommen wird und Kandidat C vielleicht auch objektiv wirklich genauso gut ist. Aber es kann halt auch nur einen Sieger geben, je nachdem, wie die Wettbewerbsstatuten sind. Manchmal auch kann man den Preis teilen. Aber ich denke, damit klarzukommen, auch mit, was weiß ich, mit Neid und Missgunst und was sich da so hinter den Kulissen alles abspielt und wer da wen disst und wie da geschoben wird. Das sind natürlich auch die Erfahrungen, aus denen man wächst und wo man dann vielleicht auch, gerade wenn es der erste oder der zweite Wettbewerb ist, in den nächsten geht oder umgekehrt auch vielleicht gemeinsam die Erfahrung machen muss, ich bin kein Wettbewerbstyp, ich muss es anders versuchen.
Und ich finde es eben gerade, das ist die Aufgabe der Lehrer, da vorzubereiten. Es ist aber auch die Aufgabe der Wettbewerbsveranstalter, daraus im Idealfall, siehe zum Beispiel Tonali, auch eine Begegnung zu machen. Tatsächlich mal sich dem zu stellen. Was machen denn die anderen?
Also, weil
was
ist denn das? Nicht ganz aktuelles Tonali-Klavierwettbewerb in Hamburg. Und auch nach dem Konzert waren alle 12 Finalisten, die also in der Endrunde waren, mit Begeisterung dabei, super, haben den drei Preisträgern gratuliert. Man hat zusammen noch gefeiert. Ja. So eine Herzlichkeit. Natürlich weiß man nicht ganz tief drin. Gibt es natürlich auch Enttäuschungen, wenn man nicht den ersten Preis gekriegt hat. Aber es kann leider nur einer den ersten Preis kriegen. Und eine Sache noch vom Tonali-Wettbewerb, das möchte ich an dieser Stelle in die Welt hinaus posaunen, weil das fand ich wirklich großartig. Brutal, aber großartig. Bei Tonali müssen alle Juroren ihre Finalisten bzw. das Ranking im Finale öffentlich kundgeben. Das heißt also, man steht da und sagt, ich habe Finalist A, B und C benannt. So. Und das hören alle und allen muss man ins Gesicht schauen. Mhm. Und wenn man da nicht immer sich hinter diesen Mauscheleien verstecken kann, wenn da mehr Transparenz ins Geschäft keimen würde.
Ja. Und im Idealfall dann noch die Zeit ist, dass derjenige auch dir erklären kann, warum er dich
so
nicht
ist es.
Im
das
Finale...
War, bei Tonali gibt es die Jurygespräche, die sehr konstruktiv Hinweise geben. Es reicht nicht zu sagen, es hat mir nicht gefallen.
Genau. Fassen wir mal zusammen. Also obwohl es Mauscheleien natürlich gibt in einer Jury, der keine 100% objektive Entscheidungen gefällt werden unter Umständen, obwohl es sehr schwer ist, das Brennen irgendeiner Weise festzumachen und zu vergleichen, würden Sie sagen, es ist sinnvoll für einen jungen Musiker, eine junge Musikerin, Wettbewerbe zu besuchen, teilzunehmen, den Mut zu haben, hineinzumarschieren, Herr Bruck?
Ich würde schon sagen, wie gesagt, es sollte ein renommierter Wettbewerb sein, man sollte gefestigt sein, aber man sollte sozusagen mit dieser Situation klarkommen können und auch wollen, quasi nicht auch nur von einem Lehrer hineingetrieben sein. Und aber man soll sich klar machen, dass ein Wettbewerbsgewinn nur ein kleiner Mosaikstein in der Karriere sein kann. Vielleicht der entscheidende, aber vielleicht ist eben auch gerade der Nicht-Gewinn entscheidend. Umgekehrt, ich habe eben auch schon gehört von Agenten, die jemanden gehört haben, der es noch nicht mal ins Semifinale geschafft hat, aber die dann irgendetwas hatte, was die interessiert hat. Und da sind auch Karrieren draus geworden.
Frau Schwab, Sie können ja wohl schlecht abraten,
an Wettbewerben so teilzunehmen. Also ich rate nicht zu allen Wettbewerben, aber grundsätzlich rate ich auf jeden Fall dazu, sich dem zu stellen. Und zu Streichquartett-Wettbewerben kann ich nur herzlich einweihen, weil das ist wirklich durchaus lustig und das ist ein Fest der Begegnung und da geht's hoch her außerhalb des Wettbewerbs. Da kann ich nur empfehlen.
Ich sage, sieh es wie ein Konzert. Du hast jetzt dein Debüt in Montreal oder in Bozen oder in Hamburg oder wo auch immer. basta. Wenn du die Kunst, dein Klavierspiel und dich im Auge hast und das das höchste Ziel ist, dann mach Wettbewerbe. Dann fahr dahin, mach deine Erfahrung und versuch es so gut wie möglich, deine Leistung abzurufen.
Das SWR2-Forum Siegen um jeden Preis. Wie sinnvoll sind Musikwettbewerbe? Es diskutierten Irene Schwall, Projektleiterin des Deutschen Musikwettbewerbes beim Deutschen Musikrat in Bonn, Matthias Kirschnereit, Pianist, Festivalleiter und Professor für Klavier an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock, sowie Manuel Brug, Theatermusikwissenschaftler und Musikjournalist, Kritiker der Zeitung Welt. Vielen Dank für die Teilnahme und danke fürs Zuhören, sagt Hans-Jürgen Mende.